damals. Geschichte und Geschichten aus dem Landkreis Böblingen. Längst vergangene Zeiten spannend und lebendig erzählt. Experten im Gespräch mit Hans-Jörg Jung und Hans-Jörg Zürn von der Sinnelfinger Zeitung Böblinger Zeitung.
Hallo Hans-Jörg.
Hallo Hans-Jörg.
Wen haben wir denn heute zu Besuch bei unserem Podcast?
Ja, heute kommt Jutta Schießler. Sie ist die stellvertretende Vorsitzende des Heimatgeschichtsvereins Ehningen. Und damit ist schon klar, worum es geht, um die Geschichte der Gemeinde Ehningen. Und die hat einiges zu bieten, unter anderem eine Wallfahrtsstätte und einen ganz, ganz alten Markt.
Dann sind wir mal gespannt.
Aber sowas von. Herzlich willkommen, Jutta Schießler. Sie sind stellvertretende Vorsitzende des Heimatgeschichtsvereins Ehningen.
Genau.
Und damit habe ich eigentlich schon alles gesagt. Wir wollen über Heimatgeschichte reden, wir wollen über Ehningen reden und natürlich auch ein bisschen über den Verein. Denn der hat dieses Jahr ein Jubiläum. Welches?
Genau, sind dieses Jahr 40 Jahre alt. Also der Heimatgeschichtsverein ist dieses Jahr ins Schwabenalter gekommen.
Aber was muss man sich darunter vorstellen? Was machen Sie? Betreiben Sie ein Heimatmuseum? Was machen Sie als Heimatgeschichtsverein?
Ja, also es war so, der Heimatgeschichtsverein muss man sich so vorstellen, vor eben 4 Jahrzehnten wurde im damaligen Gasthaus Rössle der Verein gegründet. Und das ist im Prinzip, der Verein ist entstanden in Verbindung mit der 800-Jahr-Feier. Ehningen hat im Jahr 85 800-Jahr-Feier gehabt. Und der Heimatgeschichtsverein hatte sich unter anderem zur Aufgabe gemacht, die von der Bevölkerung gespendeten Gerätschaften erlebbar zu machen. Und daraus, aus dem Ganzen, ist auch eine Heimatstube entstanden, wo man dann eben schon noch bis vor einigen Jahren auch dokumentiert hat und auch noch dokumentiert ist, wie das bäuerliche Leben in der Zeit um die Jahrhundertwende war.
Wo ist diese Heimatstube?
Die ist in der alten Schule, so in der Frohnecker Schule.
Kann man da immer hin oder ist die nur an bestimmten Tagen geöffnet?
Man kann nicht hin, man müsste mit Anmeldung hinkommen, weil der Fokus sich in den letzten Jahren doch auch verändert hat. Die Digitalisierung hat zugenommen und dadurch haben wir auch unseren Fokus auf andere Punkte gelegt. Also wie gesagt, so ist der Verein entstanden. Und wir hatten ja letzte Woche unseren Festakt in der Begegnungsstätte. Und da war auch der Hans Heinzmann, früherer Bürgermeister von Ehningen und auch Gründungsmitglied vom Heimatgeschichtsverein. Und er hat in seiner Ansprache auch an die Anfänge vom Verein erinnert, dass sie, wie ich schon sagte, anlässlich der 800-Jahr-Feier der Verein gegründet wurde und den Wunsch, eben ein Forum zu schaffen, wo heimatgeschichtliche Themen bearbeitet werden können.
Jetzt gehen wir mal auf Heimatgeschichte ein.
Ja.
Das bedeutet, Sie haben jetzt gesagt, so seit der Jahrhundertwende ungefähr oder letztes Jahrhundert. Aber Ehningen ist ja sehr, sehr viel älter.
Genau.
Es gibt ja Spuren aus der Jungsteinzeit, wenn ich es richtig weiß. Was hat man da gefunden und wo wird das aufbewahrt?
Also es wird ein Teil vor der Heimatstube aufbewahrt. Und Sie haben ja gerade gefragt, wann die Funde waren. Also es gibt vereinzelte Funde aus der Jungsteinzeit, aus der Eisenzeit und aus der Bronzezeit. Und das beweist ja dann, dass eben der Ehninger Raum schon früh besiedelt war.
Und weiß man warum? Hat das was mit dem
Fruchtbarer Böden?
Ja, genau, richtig.
Und Bächle?
Ja, Bächle, genau, fruchtbare Böden. Und deshalb geht man davon aus, dass eben diese Ansiedlungen schon zu diesen frühen Epochen stattgefunden haben.
Weiß man, wo man das gefunden hat?
Ja, also wo man es gefunden hat, das ist im Prinzip, was ja der beste, der tollste Fund war. Etwas südlich vom heutigen Ehningen wurde ja eine keltische Viereckschanze, die eben aber heute überbaut ist, im Gewand Hörnle entdeckt. Also das ist im Prinzip da, wo die heutige IBM ist. Da ist diese Viereckschanze gefunden worden. Und da hat man dann auch aus dem Graben römische Bildsteine mit Victoria und Mars geborgen, also der Siegesgöttin und dem Kriegsgott. Und aber, also das war das Bedeutendste, wo gefunden worden ist. Aber auch an anderen Stellen der Innengemarkung wurden in 892 und 1931 Fragmente römischer Bauwerke und Geräte, Werkzeuge, Schmuck und Keramikteile gefunden. Und wie gesagt, schon angesprochen, kann eben für Ehningen in römischer Zeit eine Siedlung südlich der Würm angenommen werden.
Entscheidend für eine Gemeinde, Sie haben vorher gesagt, natürlich die 800-Jahr-Feier. Ja. Entscheidend ist ja für eine Gemeinde immer die erste urkundliche Erwähnung. Ja. Was gibt's denn da über Ehningen zu sagen? Gibt's da eine Verkaufsurkunde, eine Schenkung? Was gibt's denn?
Genau, da gibt's Berichten. Wie ich eben schon ausgeführt habe, dass der heutige Ortskern schon früh besiedelt war und schriftlich bezeugt wurde das etwa Mitte des 12. Jahrhunderts. Eine Urkunde aus dem Jahr 1185 ist die bislang älteste auf ein genaues Jahr zu datierende Urkunde, die auf Dorf und Besitzer Bezug nimmt.
Daraus hat sich ja dann Stück für Stück für Stück eine Gemeinde entwickelt, die prosperiert hat, gewachsen ist. Genau. Aber es gab eine wichtige Zeit, das ist dann jetzt nicht mehr ganz so lange her, wo die Bevölkerung schwer heimgesucht wurde von der Pest. Was war damals in Ehningen los?
Es war eher so, dass Ehningen auch vom 30-jährigen Krieg gebeutelt war. Und die Pest war ja früher, und aber aufgrund der damals, sage ich einfach, diese Krankheiten gibt es ja heute zum Glück nicht mehr, war der Ort schwer gebeutelt. Und zwar, ich gehe jetzt auf den 30-jährigen Krieg ein, es wurden große Verheerungen angerichtet, was bekannt ist durch die Verfassungen, durch die amtlichen Verfassungen, die es ja damals schon gab. Diese wurden 4 Jahre nach dem Friedensschluss durchgeführt, diese Verfassungen. Und zwar war es also so, dass im Krieg, der 30-jährige Krieg war ja von 1618 bis 1648, und es ist dokumentiert, dass im Sommer 1652 die männliche Bevölkerung auf ein starkes Drittel zurückgegangen, nahezu die Hälfte aller Baulichkeiten zerstört und nicht wieder bewohnbar waren. Somit waren eben auch, nochmal in Bezug jetzt auf Krankheiten und Seuchen, 2/3 der Einwohner, vor allem der männlichen Einwohner, durch Krieg, Gewalttaten, Hunger und Seuchen zum Opfer gefallen. Die Einwohnerzahl betrug im Jahre 1648 nur noch 537 Bewohner. Und dann geht's zum Positiven. Das kleine Dorf hat sich dann aber wieder berappelt. Und damals war der Herr Hans Kurm Schuldes. Pfarrer Herbrand war der Pfarrer und der Schulmeister war der Jakob Schmid. Also Ehningen hat sich dann wieder auf die Beine gestellt. Was aber war, und ich denke, das war aber schon üblich, dass es doch viel bettelndes Volk gab und fahrende Leute. Also die arm waren, die dann von Ort zu Ort sind, die gebettelt haben. Wir kennen es auch aus anderen Epochen. Und zur Aufnahme von solchen Heimatlosen ist eben auch ein Bettelhaus bzw. Armenhaus eingerichtet worden.
Kennt man das heute noch? Weiß man,
nein,
wo das steht?
Nein.
Oder wo stand das? Weiß man nicht mehr.
Leider.
Leider nicht. Leider. Was man aber weiß, und das ist, ich sag jetzt mal, ich nehme einen großen Begriff, ein Wahrzeichen von Ehningen ist die Kirche.
Richtig.
Die Marienkirche, die ist ja im 15. Jahrhundert, 14. bis 15. Jahrhundert gebaut worden.
Ja.
Und die sieht man ja heute auch noch.
Genau. Richtig.
Von eigentlich allen Seiten, wenn man auf Ehningen blickt. Was hat es mit der auf sich? Da gibt es ja noch einen besonderen Altar drin.
Genau. Und da haben wir erst letztes Jahr unseren Heimattag gehabt. Zu dem Altar haben wir eine Kunsthistorikerin da gehabt. Genau, also mit der Kirche ist es so, die ist ja auch im historischen Ortsrundgang verortet. 1160 wird erstmals eine Ehninger Kirche als Besitzstand des Klosters Hirsau erwähnt. Dieses war ursprünglich den Heiligen Donatus, Afra und Fridolin geweiht. Die Teile des Kirchturms stammen möglicherweise von dieser Vorgängerkirche. Der Chor der heutigen Kirche wurde im spätgotischen Stil erbaut, wie Sie sagen, im 15. Jahrhundert, genau im Jahr 1476, das Kirchenschiff im Jahre 1523. Seit der Reformation 1534 ist es eine evangelische Pfarrkirche und Pfalzgräfin Mechthild stiftete 1476 den künstlerisch bedeutenden Ehninger Flügelaltar, der heute in der Staatsgalerie Stuttgart steht.
Der sagt dir was, Kollege.
Mechthild, ja. Witwe zu Böblingen, Mutter von Graf Eberhard im Barthe.
Genau.
Große Gönnerin und Förderin der Künste. Sie hatten gerade den historischen Ortsweg erwähnt. Mhm. Was muss man sich darunter vorstellen? Wo führt er uns hin?
Ich erkläre kurz, wie es entstanden ist. Der Ortsrundgang ist eigentlich, bei uns gibt es in Ehningen verschiedene Bürgerbeteiligungsgruppen. Das heißt, mach ebbes. Diese Bürgerbeteiligungsgruppen haben sich schon unter dem Bürgermeister Unger formiert. Und dann gibt es eben diese Bürgerbeteiligungsgruppe historische Gebäude. Und aus diesem Mach-Ebbes ist der Gedanke entstanden, einen Ortsrundgang zu machen. Und dieser Ortsrundgang zeigt uns in Ehningen alle bedeutenden Gebäude. Sprich die evangelische Kirche, das Backhaus, die alte Schule, die Fronecker Schule. Und unter anderem ist bei dem Ortsrundgang auch mein Großelternhaus dabei. Also von meinen Großeltern väterlicherseits, das ist das Haus direkt gegenüber von der evangelischen Kirche. Und mein Vater hat dieses Haus, als dann eben die Eltern verstorben waren, die Hiltritzhauser Straße 16, unter Denkmalschutz stehend, unter großen Vorlagen, Vorgaben renoviert.
Und was das, war das für ein Haus? Ein Bauernhaus?
Ein Bauernhaus. Also es war so oben, wie man sich's vorstellt, wie ich es auch vorher mit der Heimatstube erzählt habe. Ich war ja als Kind dann doch auch bei meinen Großeltern. Oben waren die Wohnräume, die Küche und so weiter. Und unten war der Stall.
Wenn man diesen historischen Ortsrundgang selber mal jetzt machen will, am Sonntag oder so, wie finde ich den? Wo steige ich ein? Gibt es da Täferler?
Ja.
Oder?
Genau.
Wie ist das?
Also wenn Sie fragen, wo Sie starten, ich würde Ihnen empfehlen, starten Sie bei der evangelischen Kirche. Und dann können Sie, Sie haben ja hier auch den Plan, dann können Sie sich durchhangeln, sage ich jetzt mal. Und auch quasi mit dem Smartphone kann man sich auch runterladen, quasi den Ortsrundgang. Und es besteht aber auch die Möglichkeit, das haben wir jetzt eben schon auch im Heimatgeschichtsverein des Öfteren gemacht. Wir haben mit Kindern, also mit Drittklässlern, letztes Jahr dreimal eine Ortsführung gemacht. Und auch mit Erwachsenen, die macht also gerade immer auch unser Ehrenvorsitzender, der Herr Wiedmann. Und wenn Sie aber Interesse haben an so einer Einzelführung oder mit ein paar Personen, einfach auf mich oder vom Denkmalverein, die Vorsitzende, die Frau Röhm, zukommen und dann kann man das sicher auch arrangieren.
Wunderbar. Das heißt, die Kontaktdaten finde ich natürlich auf Ihrer Internetseite,
genau.
Heimatgeschichtsvereine
Ehningen. Genau.
Muss man nur suchen, dann findet man das. Jetzt möchte ich nochmal zurückkommen auf den Aufschwung, den Ehningen in den letzten Jahren vor allen Dingen genommen hat. Da sind natürlich eigentlich drei, aus meiner Sicht drei ganz besondere Ereignisse. Zum einen, das liegt schon ein paar Jahrzehnte zurück, Autobahnausbau mit Anschlussstelle Ehningen. Dann folgte die S-Bahn mit Haltepunkt Ehningen. Und dann kam mit IBM ein großindustrieller Konzern nach Ehningen. Alle drei Sachen haben doch Auswirkungen auf den Ort gehabt, oder?
Ja. Um jetzt auf die positiven Auswirkungen einzugehen. Es war so, die A81 führt jetzt also seit 78 östlich und südlich an Ehningen vorbei Und sie hätte ja bekanntlich anders verlaufen sollen, das wissen wir alle. Aber
von, weiß nicht jeder Hörer jetzt, ja, aber sie hätte von Gerdring direkt nach Leonberg geführt
genau,
werden sollen.
So ist, genau.
Und nicht über Böblingen nach Stuttgart.
Genau. Und ist aber natürlich, ich sage jetzt einmal mal, wenn sie dann in ähnlichen muss, ist natürlich praktisch und einfach nur auf der Autobahn fahren muss und dann auch mehrere, kennen wir alle, mehrere Ausfahrten zur Verfügung hast. Und dann war das natürlich noch so, was, wo ich mich noch auch gut erinnern kann, war das, als die S-Bahn nach Inningen kam, gefreut hat, dass natürlich jetzt man immer mit dem Bus fahren musste und dass dann die S-Bahn gefahren ist, man eigentlich in 25 Minuten in Stuttgart ist.
Und die Immobilien sind teurer geworden.
Und die Immobilien, die haben Sie recht, sind teurer geworden. Und jetzt, um auf die Industrie zu sprechen zu kommen, klar, wir haben dann den Höhepunkt mit der Verlegung der IBM-Zentrale im Jahr 2009. IBM war ja vorher schon angesiedelt in Inningen. Dieses hat Inningen eine gute Gewerbesteuereinnahmen beschert, also sehr gute, so dass sich die Gemeinde Inningen auch immer viel leisten konnte. Ich spreche jetzt nochmal unsere tolle Sporthalle an. Ich spreche unsere Begegnungsstätte an, die Turn- und Festhalle oder auch unser Hallenbad. Und dass es auch immer möglich war, diese Liegenschaften bei einer Gemeinde von knapp 10.000 Einwohnern im Prinzip, dass man die erhalten konnte und auch, dass man die Kosten bezahlen konnte. Also das würde ich sagen, ist schon auch für doch eine mittelgroße, wir sind ja noch keine Stadt, jetzt wie Holzgerlingen zum Beispiel, oder doch wirklich ein Reichtum. Mhm. Also sag ja auch mal ein kultureller Reichtum, gell? Und auch, dass man zum Beispiel die Fronecker-Schule, das ist ja die alte Schule, dass man die erhalten kann für das Haus. Das ist eigentlich das Haus der Vereine. Da ist der Musikverein drin, der Handharmonika-Club, der Liederkranz. Wir haben dort einen Raum, dann gibt es Volkshochschulkurse und ich denke, das ist schon, da dürfen wir uns schon glücklich schätzen, dass das der Fall ist.
Ein Inninger, der wirtschaftlich aber, glaube ich, ja, außerhalb seinen Erfolg hat,
genau,
hatte, das war der Friedrich,
ja,
Kammerer.
Genau.
Was hat es denn mit diesem guten Mann auf sich?
Also, und zwar wurde im Jahr 1796 der Friedrich Kammerer, der als, ja, als Erfinder des Phosphatstreichholzes gilt, geboren.
Die Familie. Wo?
Ja, und zwar an der Ecke König-Hildritzhauser Straße, wo es links Richtung Evangelische
da,
Kirche
und,
ja, da wo das Denkmal steht, das da ist das Geburtshaus.
Da ist die Neubau halt.
Ja, und da ist die diese Büste, ja, das ist, genau, wurde ihm ja einfach zu Ehren aufgestellt im Jahre 1996 anlässlich des 200. Todestages. Und was aber auch wirklich eine schöne Aktion war, ich war auch schon mal, ich war im Elternbeirat auch bei der Friedrich-Kammerer-Schule, als meine Kinder eben noch kleiner waren. Und wir haben damals eine Aktion gemacht auf dem Schulhof, wo wir den Schulhof auch, also bei der neuen Schule, sag jetzt einfach mal, den Schulhof gestaltet haben. Und da steht ja heute auch eine Skulptur mit diesen Streichhölzern. Und Friedrich Kammerer ist ja dann aber im Jahre 1810 ist die Familie nach Ludwigsburg umgesiedelt oder umgezogen.
Aber genau, der Name der Schule erinnert natürlich immer noch, ja, an diesen besonderen,
ja, genau,
Sohn der Gemeinde.
Genau, richtig.
Inning hat ja noch mehr Besonderheiten. Ja. Ich will mal eine noch ansprechen. Es ist fast eine Enklave, das ist ein Stückchen außerhalb von Inning, nämlich, mhm, wenn man die alte kleine Straße nach Holzgerlingen fährt, mhm, kommt man durch Mauren, Schloss, mhm, Gut Mauren.
Genau.
Gehört aber zu Inning.
Ja.
Was ist das für eine Siedlung?
Es war ein Rittergut und gehörte im 17. Jahrhundert dem Schertl von Bottenbach. Es gelangte im Jahr 1806 unter württembergische Staatshoheit und das Schloss und Hofgut hatte im Laufe der Jahre mehrere Besitzer. Bis es 1872 an die Familie des späteren badischen Staatskanzlers Alexander von Dursch, deren Nachkommen heute noch im Besitz des Schlosses und des Parks sind. im Zweiten Weltkrieg am 8.10.43, da hatten wir auch mal vom Heimatgeschichtsverein aus den Abend, wurde das Schloss versehentlich durch einen fehlgeleiteten Luftangriff zerstört. Und in den 2000er Jahren, es ist hinlänglich bekannt, der Architekt hat ja auch einen Preis dafür bekommen, wenn man durchfährt, hat die Familie Kromer ja sich dessen angenommen und dieses im Prinzip restauriert und aufwendig renoviert. Und wir hatten auch mal, Sie waren vielleicht auch schon mal dort in dieser Remise, ja, wo man dann auch die Familie Kromer dann auch verschiedene Anekdoten zum Schloss zu erzählen hat. Und was auch noch, Mauren gehört also politisch seit 1851 zu Ehningen. Und die kleine Pfarrei des einst bekannten Wallfahrtsortes wurde 1809 aufgelöst und kam quasi, ich sage es jetzt, hört sich ein bisschen komisch an, 1838 als Filiale zu Ehningen. Und es ist aber so, dass wir von der katholischen Kirchengemeinde aus dieses Jahr immer noch im September oder Oktober, es war auch schon Mai, dorthin die Maurenwallfahrt machen. Also wir laufen dann immer den Ministrantenweg, wer noch einigermaßen gut zu Fuß ist. Und dann gibt's dort, haben wir einen Gottesdienst in der Kirche und dann noch gemütliches Beisammensein. Also deshalb, ich weiß und ich kenne, das ist klar, ich bin eine Ehningerin, bin dort aufgewachsen. Und das hat dann für mich schon aber auch richtig Tradition.
Sehr schön. Mhm. Auch was Altes, aber keine Persönlichkeiten, kein Bauwerk, sondern ein Ereignis, das eigentlich über die Grenzen schon auch des Kreises Böblingen die Menschen ranzieht, das ist der Pfingstmarkt. Mhm. Wie kommt es zu so einem großen Fest in Ehningen?
Das Pfingstmarktprivileg gibt es seit dem Jahr 1837.
Gibt es da eine Ursache dafür?
Es ist eigentlich schon wegen diesem Vieh gewesen, weil am Anfang war es ja so, Sie kennen sicherlich auch den Platz gegenüber von der evangelischen Kirche an der neuen Bücherei, neue und alte Bücherei, wo diese Skulpturen sind, dieses Ochsenplätzle nennt man das, wo man im Prinzip war, dieses der Hauptort, sage ich mal, für den Viehhandel. Und da wurde dann eben mit Ochsen, Hennen, Kaninchen und so weiterem Vieh gehandelt. Und es war ein bedeutender Viehmarkt vor allem. Und der letzte Viehmarkt war 1983. Da war das dann nicht mehr so wichtig, weil es ist ja auch bekannt, dass die Landwirtschaft ja auch nicht mehr so viele landwirtschaftliche Betriebe gibt, wie es noch vor 60 Jahren war. Und ich habe schon auf die Skulptur an der Bücherei hingewiesen, dieses Ochsenplätzle. Und ab dem Jahr 84, war es noch dann nur noch Krämermarkt. Und es ist aber, wie Sie sagen, ein Highlight, wo über alle Grenzen, sag ich mal, im ganzen Region bekannt ist, wo die Leute am Pfingstmarkt von überall herkommen. Und es ist auch toll, dass es da immer auch noch von Vereinen betrieben wird. Es war jahrelang so, dass es der Turn- und Sportverein und der Musikverein gemacht haben. Und leider ging es dann beim Musikverein auch aus personellen Gründen nimmer, weil das ehrenamtlich 3 Tage zu stemmen ist eine Herausforderung. Und jetzt ist es eben so, wir hatten dann auch, damals war ich noch im Gemeinderat, dieses diskutiert, was machen wir mit dem Pfingstfest, mit dem Pfingstmarkt? Und die hinlängliche Meinung war aber, wir waren also uns alle einig, dass das erhalten bleiben muss, dieses besondere Ereignis, dieses Highlight. Und jetzt ist es so, dass sich der TSV und die Gemeinde abwechseln. Ein Jahr macht der TSV die Bewirtschaftung, einmal die Gemeinde.
Ja, das dürfte ja eines der ältesten Feste im Landkreis sein.
Genau.
Also es gibt sicher noch den Leonberger Pferdemarkt, der in die Kategorie reinfällt, Herrenberger Pferdemarkt. Vielleicht noch der Vatertagsmarkt, aber der ist bestimmt jünger. Mhm. Also das ist schon erstaunlich. Ja, Ehningen hat viel zu bieten. Ja, genau. Vielen herzlichen Dank, Jutta
Schießler. Sehr gerne.
Und eigentlich Hans-Jörg, sollten wir mal nach Ehningen den historischen Ortsrundgang machen, damit wir das alles auch mal selber gesehen haben, oder?
Genau, unbedingt.
Vielen Dank.
Also Sie sind herzlich eingeladen und können uns jederzeit kontaktieren. Vielen Dank auch.
Podcast BB, ein Angebot von Röhm Medien.